2. Johannes 1. Vers 1. Ein persönlicher Brief. Die letzten zwei Briefe jetzt haben nur ein Kapitel. So. Und sind persönliche Briefe vom Apostel Johannes an bestimmte Menschen, logischerweise. Den zweiten Johannesbrief kann man unterschiedlich auslegen. Da gibt es einmal, dass er zu einer richtigen Frau redet mit Kindern und er ist in Kontakt mit ihrer Schwester und ihren Kindern. Die andere Auslegung ist, dass er hier bildlich über die Gemeinde redet. Mir ist es im Grunde total egal, wen er da anspricht, weil im Endeffekt gilt es doch für uns als Einzelperson. Ne? Ob jetzt im Leib oder als einzelner Glied, so ein, ist eigentlich überhaupt nicht so wichtig. So ein ich gehe, wenn ich jetzt hier durchgehe, rede ich so, dass es zu einer wirklichen Frau geschrieben ist. So ein, beim zweiten Brief, den habe ich heute noch durchgelesen, da schreibt er auch an eine Person, aber da nimmt er das Wort Gemeinde, wenn er über die Gemeinde redet. So ein, ne? Von daher ist es jetzt auch nicht so wichtig, aber falls es nachher vielleicht Streit gibt, dann nee, das habe ich aber anders gehört. So. Der Älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Ja, der Johannes, der liebt seine Wortspiele. Ne? Wenn du Johannes Evangelium aufmachst, so, dann fängt er auch schon so an, ne, über Jesus zu reden als das Wort und das Licht und so weiter. Und er war anscheinend so ein Romantiker. So ein, aber ich mag das. Ne? Wir wissen durch Jesus, der hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So ein, Christus ist unsere Wahrheit. Und auch in dem Kapitel geht es eigentlich genau um das, was worum es im ersten Johannesbrief ging, um die Gemeinschaft der Heiligen und die Warnung vor falscher Lehre, von der Gnostik, die von Christus weg gerichtet ist. Und Johannes, seine Lehre hier im ersten und zweiten Brief ist zu Christus hingerichtet. Soll die Gemeinde gucken, lernen und leben. So ein, und das ist wichtig, dass er diese Basis gibt. Und von daher haben wir das eigentlich schon im Grunde alles durchgenommen. Von daher bin ich gespannt, was passiert. So. Wer gelangweilt ist, bitte leise schnarchen. Also, der Älteste ist klar, das ist Johannes. Der ist auch schon in ziemlich gutem Alter gerade, so, aber ist natürlich auch gemeint für seine Position als Apostel, als jemand, der Autorität bekommen hat von Gott und was zu sagen hat. Und auserwählte Frau ist auch klar, gerettete Frau, erwählt von Gott, so, und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe. Und dieses Wort Wahrheit kommt 5-mal vor, in den ersten 4 Versen. Im Grunde geht es genau darum, was er hier der Frau persönlich halt sagt. Anscheinend, damals war es so, ich hole noch ein bisschen aus, damit das Bild einen Sinn macht, so ein, dass die Christen einfach auf der Reise oft waren von Stadt zu Stadt und dann haben sie zwischengelagert, um zu übernachten, um zu essen. Und die Christen sind dann zu Häusern, wo andere Christen waren. Die hatten bestimmte Zeichen auch, dass man das erkannt hat, wie der Fisch oder irgendwas anderes. Zu bestimmten Zeiten war immer irgendwas drin. Und die Christen kannten sich damals auch und waren verbundener als heute. Gibt es so viel, dass man sich eigentlich schon fremd ist, weil einfach überall so massig Gemeinden sind und Christen und so. Ne? So ein, früher hat man nicht so die Auswahl. Ne? Da gab es nicht dort die Chapel und die FEG und die Kirche und da die Brüdergemeinde und was auch immer so, sondern da gab es die Jünger Jesu. Ne? Die haben sich im Hauskreis getroffen, zu Hause, so ein, haben sich an bestimmten Orten versammelt, so ein, haben Gemeinschaft gehabt und Gottesdienst gefeiert. So ein, und so waren halt auch die Gnostiker unterwegs, die behaupten, Christen zu sein, aber ohne Christus sind, haben im ersten Johannesbrief gelernt. So ein, Und die sind auch durch die Gemeinde, durch die Gemeinden gezogen, durch die Städte, durch die Häuser, so bei der Frau, bei der Familie hier, so, und haben versucht halt für sich zu bekehren, ja, für ihre Ansichten und für ihre Bewegung. Es war schon eine große Bewegung damals, so, hat sich auch ziemlich entfaltet bis heute und ist eigentlich fast in sehr vielen Ecken zu finden. So diese Theologie, diese Grundgedanke, diese Philosophie, mit Gott zu leben. Und Johannes hat davon Wind bekommen und wird diese geliebte Schwester bannen. Und er erinnert sich an die Wahrheit, an Christus zu denken. Lesen wir mal auch weiter, Vers 2 nochmal. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Ja, unser Christus. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und in Liebe. Gängiger Spruch, ne? Aber trotzdem war es das Wichtigste, anscheinend für die Christen damals, wenn sie sich gegrüßt haben, was man jemandem wünscht. Nicht Heiligkeit und Besonnenheit und Selbstdisziplin und viel Verständnis in Gottes Wort und so. Das sind alles so Sachen, die laufen halt parallel ab, die entstehen und wachsen durch eine Beziehung mit Christus. Ja. Das, was er sich wünscht, ist, dass die Leute die Gnade zuerst verstehen und in der Gnade laufen, die nur in Christus zu finden ist, und die Barmherzigkeit, mitfühlend zu sein, sich anderen hinzugeben und nicht selbstsüchtig und egoistisch zu leben, demütig zu sein, im Herzen her, Frieden zu haben mit ihrem Schöpfer, aber auch mit ihrem Umfeld und mit sich selbst. Jesus hat immer wieder gesagt, so glückselig die. Gott möchte, dass wir eine glückliche Seele haben, dass wir eine friedvolle Seele haben, dass wir wirklich zufrieden sind in ihm und mit ihm und um ihn. Und da ist eben das Problem, das die Gnostiker gebracht haben und auch in uns heute in der Theologie zum Teil auch mit drinne steckt, ob wir es nur mitkriegen oder nicht. Es ist halt dieses menschliche, dieses menschliche Umgehen mit Gott, dieses menschliche Verstehen von Gottes Wesen und so weiter und dieses humanistische, moralische, was wir mit reinbringen, weil wir Menschen sind, ne? Wir denken begrenzt und wir denken nicht grenzenlos, das können wir nicht. Guck dir all die Millionen Filme an, die schon gemacht wurden. Jeder Alien sieht gleich aus. Alles Bestandteile von dem, was hier irgendwie ist. Jede Chemikalie, alles, was erfunden wurde, nichts ist neu. Es wird nur das, was da ist, zusammengefügt und dann entsteht halt was anderes. Aber trotzdem ist nichts Neues, ne? Genauso Farben. Du kannst keine neue Farbe, wir können uns noch nicht mal eine neue Farbe ausdenken. Eine Farbe, die es nicht gibt, ist unmöglich. Ein Ton, den es nicht gibt, den Gott nicht zugelassen hat, können wir uns nicht vorstellen oder nachmachen. Wir können nur mixen und daraus eine Vielfalt machen, aber die trotzdem gleich bleibt im Endeffekt. Ne? Sonst hätte mein Piano hier eine Taste mehr. Das wäre cool. Viel größeres Spektrum, was wir tun können, aber es ist unmöglich. Keiner ist dazu fähig, weil Gott gesagt hat, nö, sieben. Und fertig. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Sieben Farben, sieben Haupttöne, sieben Hauptgerüche und alles ist vollkommen. Ja. Aber so geht es uns halt auch mit Gott. Wir versuchen gern was Neues zu bringen, aber es ist uns nicht möglich, weil wir sind begrenzt. Die Gnostik dagegen hat ihr Christentum so gelebt, dass der Mensch unbegrenzt ist. Dass der menschliche Geist fähig ist, alles zu verstehen. Dass Jesus nicht wirklich Gott war, sondern einfach nur eine Energie irgendwie und die ist vorm Kreuz dann weggeplust und da ist irgendein Mensch gestorben. Und Johannes kommt hier und sagt, nee, denk dran, vergiss nicht Christus. Vergiss nicht, auf die Wahrheit zu bauen, denn, wie es hier zum Schluss sagt, in Christus entsteht Wahrheit und Liebe. Und die Liebe kommt erst auf daraus, dass man die Wahrheit hört, die Wahrheit zulässt in seinem Leben, die Wahrheit akzeptieren kann. Ohne das kommt keine Liebe. Und die Wahrheit ist Christus. Haben wir jetzt in den letzten Wochen in jedem Kapitel vom 1. Johannes gesehen und auch davor im Petrusbrief. Christus ist die Wahrheit und ohne diese Wahrheit ist nicht Gott da. Ne? Wer die Wahrheit akzeptiert für sich, bei dem ist auch Liebe zu finden, Gottes Liebe. Vers 4, es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von unserem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Hat es in den letzten Kapiteln von seinem ersten Brief mehrmals gesagt, so dass ohne Christus ist da keine Liebe. Man kann die Liebe nachahmen, man kann als Mensch sich Christus nennen oder Christen nennen und man kann praktisch dienen und sich investieren, man kann zu allen Gebetskreisen gehen und mit Feuer und Hingabe mitbeten, man kann im Lobpreis stehen und alle möglichen Bewegungen drauf haben, die es so gibt, ne, diese christliche Akrobatik. Man kann mit Feuer mit Flyern durch die Stadt gehen und mit Feuer von Christus erzählen, jeden, den man nur trifft, und Bibeln verteilen und Gottes Wort verteilen. Man kann die Armen füttern und bekleiden und einen Job suchen für Leute, die man gerade kennengelernt hat. Man kann sich mit allem investieren und alles aufgeben, was man privat hat, aber ohne Christus. Es ist einfach nur fake. Es ist nur gespielt. Es ist für Gott nichts wert. So wie Paulus gesagt hat, du kannst in allen Sprachen reden oder in Engelsprachen sogar. Du kannst alles wissen. Alle Weisheit haben und Erkenntnis, die es nur so gibt, die Gott hat. Den Armen dein letztes Hemd geben und Berge versetzen, Wunder tun und Kraftwirkung tun. So, für Gott ist es nichts, wenn es nicht in seiner Liebe ist, in ihm. Gott ist Liebe, hat er gesagt im Kapitel 4 im 1. Johannes. Und so müssen wir auch aufpassen, weil es halt viel zu simpel scheint, dass Christus wirklich, in Christus wirklich alles zu finden ist, was ich brauche als Mensch. Auch für mich ist es immer wieder kritisch, weil ich merke, ich lege meinen Alltag aber Christus entfernt so manchmal. Ich gehe durch meinen Alltag als Christ und ich bete in der richtigen Situation, ich diene und gebe mich auf, ich verzichte auch mal oder ich gehe als Christ durch meinen Alltag, als lebendiger Christ und Wiedergeborener. Und trotzdem merke ich manchmal rückblickend, wenn Gott es mir zeigt, ich habe den ganzen Tag ohne Christus eigentlich vollbracht. Ich habe funktioniert als Christ, aber es war nicht in Christus. Und ich merke, dass ich abends dann müde bin und was ja normal ist und gut, aber ich merke, dass ich so innerlich müde bin, so seelisch verkümmert, so schwach. Und ich sehe das, wenn ich Tag ein, Tag aus diesen Weg habe, nicht bewusst mit Christus zu leben und in Christus und ihn zu suchen als lebendigen Gott. Verkümmert meine Seele und auch mein geistliches Leben. Mein Innenleben wird unruhig und da ist kein Frieden und keine Freude. Und das auch nicht viel Platz für meinen Nächsten und ich bin nicht sehr barmherzig. Dann suche ich die Barmherzigkeit höchstens für mich. Und dann sehe ich auch nur noch die Dunkelheit in mir und das Böse und auch Gottes Gnade schwindet in meinen Augen und in meinem Herzen und ich merke, dass ich eigentlich nur am Bereuen bin und am Buße tun und an mich selbst kastrieren, nee, nicht das nicht, oh, am Geißeln. Ne? Und wo ich merke, kennt ihr das hier, manche Nonnen hatten das, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, oder Mönche, ja, was Jesus um die Krone hatte, so ein Nagelband drum, das sich ins Fleisch reinpresst, ne? Um sich selbst daran zu erinnern, dass sie Sünder sind. ziemlich brutale Sache, so ein, und aber ich merke, dass ich das selber mit mir mache, aber nicht auf die Art, wie man das menschlich denken würde oder wie die Welt Christus versteht und Christen leben, so dass wir da sitzen und den ganzen Tag uns nur Gebote und Gesetze in unserem Kopf ausdenken und da drinnen leben. Das darf ich nicht und das mache ich nicht und das mache ich falsch und der alles böse und da alles gut, sondern ich mache das, indem ich Christus verlasse. Das ist meine wahre Geißelung. Wenn ich nicht bewusst mit meinem Christus, mit meinem Gott lebe, mit meinem Erlöser und Messias, dann merke ich, dass ich meine Seele wirklich quäle. Da ist nicht viel Frucht und da ist auch nicht viel Freude und so ein Leben ist Leben außerhalb von Gott und nichts wert. Johannes bringt sie auf den Punkt und er sagt, nee, Christus. Akzeptiere die Wahrheit in deinem Leben, suche die Wahrheit in deinem Leben, so, und du wirst auch Christus finden und der wird dich zur Liebe führen. Und dich immer mehr zur Liebe machen. Und wer in der Liebe ist, der hält doch seine Gebote, denn die Liebe erfüllt alle Gebote. Dann finden auch Gehorsam. Aber die Basis ist halt das Wichtige, wo es anfangen muss. Und wenn du an einem Punkt bist gerade, wo du sagst, so ein, ich komme aber nicht raus aus meinem Sumpf, ich stecke da drinne fest, dann glaub mir, die einzigste Sache, die dich rausreißt und dein Leben wieder frisch macht und dein Glaubensleben wirklich begeistert und anfacht, ist, dass du Christus einfach ganz simpel lebendig suchst. Und du wirst ihn finden. Das hat er versprochen. Das hat er bewiesen. In unseren allen Leben immer und immer wieder. Wenn du dich trocken fühlst und leer, dann ist nur der eine Grund, dass du nicht in Christus bist. So, und das ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm, dass man verzweifeln muss und sitzen bleibt, sondern da ist die Gnade und seine wunderbare Liebe und seine Treue zu uns erwartet. Auf jeden Einzelnen von uns. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt, der wird alle Frucht bringen. So. Aber außerhalb von mir ist nun mal keine Frucht, keine gute. Nur Tod und Leere. Und das war eben das Schlimme von diesen Irrlehrern, weil sie kamen als Christen in die Gemeinde. Und auch hier geht es um Ökumene heute, um Gemeinschaft, Christen zusammen. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Aber Johannes warnt halt und sagt so, sein Bruder zu leben, zu lieben, ist elementar, so wie er es auch hier sagt. So, das ist unser Gesetz, dass wir einander lieben. Aber was wir nicht vergessen dürfen, die Liebe, die unterscheidet zwischen christlichen Bekennern und wahren Gläubigen. Das gehört zur Liebe dazu. Diese Gastfreundschaft, die er gleich noch erwähnen wird, die wir haben sollen, denn das ist die Liebe. Die Liebe ist gastfreundlich. Die Liebe öffnet sein Privates und lässt andere dort teilhaben. Auf eigene Kosten. Die Liebe ist gastfreundlich in dem Bereich, dass sie sich selber sagt, so, ich kürze bei mir meine Rechte und Privilegien für diese Person jetzt in der Situation, um mich dort zu investieren. Und ich hätte das Recht, jetzt hier rauszugehen und zu sagen, nö, ich will einen freien Tag, ich nehme jetzt frei. Ihr könnt ja beten oder was auch immer, Bibelstunde machen. So, aber das wäre nicht Liebe. Das wäre egoistisch. Es ist unser Gebot, dass wir einander lieben, dass wir uns gegenseitig hingeben und uns selber zurücknehmen, um den anderen höher zu setzen. Aber Liebe ist es nicht, dass man das Böse duldet. Johannes warnt hier die Frau und sagt so, die Wörter noch, werden wir noch sehen, das sind, na, wir können ja mal einfach mal lesen, zum Vers 6. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Ja, also in der Liebe, die alles erfüllt. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Und das ist der Verführer und der Antichrist. Ist jetzt nicht nur ein Christ hier, wir wissen das von 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, logisch. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja. Hier geht es um Christen, selbsternannte Christen, die in die Gemeinde kommen oder zu Christen nach Hause und dort essen und trinken und schlafen und Gemeinschaft haben. Ja. So ein, aber die halt kommen mit ihrer Philosophie und ihren menschlichen Überlegungen, Gott zu verstehen und aus Jesus die Kraft nehmen. So ein Jesus vom Thron nehmen, von der Autorität, die er hat. Und du kannst sehen, da wo das passiert, da wird der Gottesdienst menschlicher. Und auch die Beziehung unter Christen wird menschlicher. Und auch das, den Glauben zu definieren und zu leben und zu beten, wird menschlich. Wo Christus nicht mehr Gott ist. Sondern irgendwas, da geht Gott raus. Und du kannst es dann sehen, dass die Menschen mehr an ihre Kirche glauben als an Christus. Mehr an ihrem christlichen Leben und Überzeugungen glauben und als an Christus. Und ich sehe das auch bei mir im kleinen Format, wie schnell das geht, dass man im Geist anfängt, aber im Fleisch vollendet. Und ich will jetzt gar keine Kirche oder irgendwas richten oder so. Ich bleib da bei mir. Weil diese Gnostik, die finde ich auch in mir, dieses Denken. Nicht bewusst, aber durch meine Art, mein Glauben zu leben, finde ich das. Wenn Christus nicht mehr auf dem Thron sitzt bei mir und Gott ist, den ich anbete und suche und diene und ehre und ihn so annehmen, wie er ist, lebendig und klar, dann fange ich an, das Werk meiner Hände zu leben. Und dann muss ich das Werk meiner Hände aber auch halten. Und das ist eine Menge Arbeit. Dann komme ich runter und opfere die Zeit für Menschen, aber ich sehe dann, wie ich dann hier sitze im Café und eigentlich keine Lust habe, mit Menschen zu reden. Selbst wenn Gott so schickt. Und weil ich dann innerlich so matt und müde bin und denke so, ach, das ist mir zu anstrengend. Ne? Dann schickt mir Gott die Menschen, die komplizierter sind und schwerer zu ertragen sind und ich sitze da und ich merke, ich fühle mich so müde dem Menschen gegenüber, ich will mich in dem jetzt nicht investieren, ich will da jetzt nicht zuhören, der rede zu viel. Ne? Und dann komme ich nach 2 Stunden aus dem Gespräch raus, weil ich dort saß und zugehört habe oder mich gequält habe zuzuhören und bin total ausgesorgt und erledigt und alle. So ein, hatte ich erst letztens. So ein, ne, wo ich mich besinnen musste und sagen musste, Mensch, warum stehe ich denn hier unten? Da kann ich auch oben bleiben. Da bin ich viel freier. So ein, ne, warum muss ich denn, es ist doch Quatsch, jemandem was vorzuspielen, dass ich jetzt gerade denjenigen liebe in Christus, so ein, und ich tue es gar nicht, sondern ich sitze da und denke die ganze Zeit nur so, oh, du hast vor einer halben Stunde gesagt, mehrmals, du musst gehen, geh doch, bitte. So ein, ne? Ohne Christus ist das alles hier sinnlos. Ich hatte vorhin wieder so eine Begebenheit, wo ich hier saß so und angefangen habe, das erste Lied zu spielen und im Lied selber dachte ich dann, ich singe hier gerade das Lied und mir ist es eigentlich zu anstrengend. So ein, ne, wo Gott mit mir gehadert hat so und mir gesagt hat, so, Mann, Junge, entweder guckst jetzt auf mich oder du legst die Gitarre jetzt weg und fängst gleich mit der Predigt an. Und da hat er recht, weil es ist sinnlos. Wozu soll ich mich investieren in was Sinnlosen? Das macht keinen Sinn. Das, was ich aussehe, das werde ich auch ernten. Und wenn ich Sinnlosigkeit sehe, dann werde ich auch Sinnlosigkeit ernten. So gut sie auch aussieht. Es gibt Nüsse, die sehen lecker aus, aber die sind ungenießbar für mich, für uns Menschen. Es gibt auch Früchte, die sehen super lecker aus, aber sind ungenießbar. Wäre sinnlos, die zu kultivieren. Ja, hätte ich ein ganzes Lager voll mit Nüssen, die ich nicht essen kann. Und auch so sehe ich auch in meinem Geistlichen, ohne Christus als Basis, mache ich genau das. Ich sammle mir Schrott und bin stolz drauf. Oder es ist einfach zu viel Schrott, so wie meine Wohnung damals, so ein Chaos, dass ich überhaupt nicht mehr durchblicke. So ein, Christus bringt Ordnung in unser Leben und das ist wichtig. Und da kommt doch Johannes hier rein und der warnt ihn, der sagt so, hey, lass dich nicht ausnutzen lassen, nicht zu, dass deine Gastfreundschaft ausgenutzt wird. So ein bisschen weiter, denn viele Verführer sind in der Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist und das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Ne, habe ich gerade gesagt, sinnlosen Schrott sammeln oder das Gute. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Und wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Zeugnis für Errettung. Egal, was für eine Nudel du auch bist und wie viel Sünde du auch tust, wenn du an Christus hast und an seiner Lehre, dann gehörst du auch zu ihm. Das ist nicht allen gegeben. Das, was woran ich mich festhalten kann, auch wenn ich mal eine schlechte Zeit habe und mal durchs Tal gehe oder so, oder durch Wüste oder nenn es, wie du es willst, wenn ich an mir selbst zweifle und an meinem Herzen und meiner Liebe zu Gott, das ist eine Sache, da kann ich mich festhalten. Ich bin trotzdem errettet und erlöst und so wie es sich für mich jetzt anfühlt, so ist es nicht. Das ist nicht Wahrheit. Und gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, dass wir unser Wort dann nehmen, die Bibel, die Wahrheit, die hier geschrieben steht und die Satan nicht verändern darf. Und uns erinnern lassen von dem, was wirklich wahr ist. Es ist eine Illusion und ein Trug, dass wenn man meint, man kennt die Bibel. Bei der Bibel geht es nicht darum, dass wir die kennen und wissen, was da drin steht, sondern es geht darum, dass wir uns dran halten, dass wir hier drin leben, dass wir, das muss einfach Nahrung sein, ein Teil, der täglich da ist, weil wir, es ist überlebenswichtig. Das Wort ist es, das uns den Weg weist, das richtet zwischen gut und schlecht, das uns wäscht innerlich, unsere Gedanken, unser Herz. Es geht nicht darum, Neues zu erfahren. Das tust du, wenn du die Bibel das erste Mal liest, aber hast du 8, 9, 10 Mal gelesen oder öfters, dann weißt du genau, was jetzt kommt. Ja, du machst irgendein Kapitel in Jeremia auf, fängst an und sagst, ah ja, weißt schon. Aber es geht nicht darum, dass wir unterhalten werden. So bei Gottes Wort, sondern es geht darum, dass wir sicher durch den Tag kommen. Wir müssen die Wahrheit anziehen. Von daher lass dich dann nie verführen, so und hör nie auf, Bibel zu lesen. Denn es ist doch oft, dass wir sind Menschen, wir denken menschlich und lässt du es zu, dass in deinem Kopf kein Gottes Wort mehr ist und das geht weg. Du guckst einen Film und das Wort ist weg. Du gehst durch den Alltag, machst das, was du machen musst und triffst die Menschen, die du treffen musst. Gottes Wort ist weg. Ne? Aber nimmst du dir kurz einen Moment auf dem Klo oder sonst wo und liest einfach eine kleine Zeile, so, es bleibt drinnen. Manche nehmen auch hier ein Vers des Tages oder einen Spruch des Tages oder was auch immer. Ne? Das ist was Gutes. Selbst die Losung, von der ich persönlich nicht viel halte, aber trotzdem ist es eine tolle Sache. Jeden Tag wird man erinnert an eine Wahrheit von Gottes Wort. Und es ist wichtig, dass wir das tun, weil Gott muss in unseren Gedanken auch sein. Lieb mich mit deinem ganzen Verstand. Und ich sehe das bei mir, es ist erfrischend, wenn ich mir Zeit nehme. Und wenn Liebe hat nichts mit Gefühlen zu tun. Und manchmal gehe ich raus, lese Gottes Wort. Und ich fühle mich gefühlsmäßig nicht anders. Das hat nicht reingehauen und ich bin total, fühle mich voll charismatisch in dem Moment oder sonst wie. Manchmal ist es einfach, du liest und ja, hab's gelesen. Ja. Dann machst du zu und machst deinen Alltag so, aber trotzdem, Gott ist in meinem Kopf, in meinem Verstand. Und es wird gute Frucht bringen. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Bei uns wiedergeborene Menschen. Weil ich glaube, Gottes Wort geht leer, kann auch leer zurückkommen bei nicht wiedergeborenen Menschen. Das siehst du bei Jesus, der sagt, der Samen wird ausgesät und der Satan kommt und pickt's weg. Da kommt doch nie wieder Frucht, weil der Same ist weg. Aber bei uns, die wir ein reines Herzen haben und ein guter Acker sind, da wird der Same ausgestreut und Gottes Wort bringt Frucht. Weil da ist nichts in unserem Leben, was dran hindert, außer wir lassen zu. Deswegen ist wichtig, dass wir uns konzentrieren, dass wir der gesunde Boden sind, dass unser Herz stimmt und zwar mit Christus. Hast du Christus auf einem Acker? Da kann man einen Spruch draus machen, wo mir nicht die zweite Endung einfällt. So einen kannst du selber ausdenken. Aber wenn du Christus vom Acker hast, dann blüht's. So ein, ja. Und ich merke das, wenn ich in Christus bin, dann ja, bin ich der gleiche Stefan wie ohne Christus manchmal. Aber trotzdem bin ich ein ganz anderer. Weil Christus da ist. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Und das ist ziemlich hart. Weil, überleg mal, wie viele Nichtchristen wir hier schon hatten. Und nach dem Gottesdienst haben wir ihnen Essen gegeben und sonst was. Aber darum geht es ja nicht, ne? Aber wenn du überlegst, hier geht es um Leute, die sagen, Christus ist nicht Gott. Also was meint er hier? Also meint er, dass Leute, die hier reinkommen und die haben mal ein, zweimal mit denen geredet und die sagen, ja, die Bibel ist nicht komplett wahr und ja, Christus ist in vielen anderen, sollen wir die dann rausschmeißen und sagen, so ein, scher dich fort und dich grüße ich noch nicht mal, wenn ich dich sehe. So ein, ja. Im Grunde schon. So ein, das hat er auch hier im ersten Johannesbrief öfters gesagt. So ein, das ist Gastfreundschaft. Wir laden Menschen ein zu unserem Gottesdienst, weil wir Geschwister sind. Und wir gehen zu Geschwistern, so ein, weil sie Geschwister sind und unterhalten uns über Christus. So ein, aber wie ist es jetzt, wenn das ein Ort ist, wo nicht Christus gepredigt wird, sondern ein menschlicher Christus, ein toter Christus, ein anderer Christus, dann ist es ein Ort, an dem ich nichts zu suchen habe, wo du Liebe klar sagen musst, so ein, das ist hier nicht mein Platz und ich bin hier nicht zu Hause und ich schüttle mir den Staub ab und gehe. Verschwende deine Zeit nicht mit falscher Gastfreundschaft. Und auch hier sind Menschen, die reinkommen und die nutzen uns aus, unsere Gastfreundlichkeit. Und das ist in Ordnung, weil Jesus hat gesagt, wenn dich jemand um 2 Kilometer bittet, dann lauf halt 1 Kilometer mehr. Ist egal. Hast du 1 Kilometer mehr zum Erzählen. So ein, ne? Und wenn jemand dein letztes Hemd will, dann gib's ihm halt. So ein, wenn jemand dich bescheißt, dann gut, bete für denjenigen und für Segen. So ein, dass er Christus findet. So ein, wenn dich jemand haut, dann ertrag's. Als Kind Gottes, Sohn, und lass Gott da die Rache, sondern konzentriere du dich, denjenigen zu lieben. Und so kommen auch hier Leute rein ins Café und die essen und essen und essen und trinken und trinken und trinken und bringen irgendwelche Gespräche, die nicht erbaulich sind und nutzen halt unsere Gastfreundschaft aus als Christ. Und ich denke mir, bis zu einem gewissen Grad ist das in Ordnung, aber bis ab einer bestimmten Stelle muss man als Christ dann noch sagen, und jetzt reicht's. Wir Christen dürfen Nein sagen. Das ist auch wichtig. Und das muss man lernen. Es gibt bestimmte Bereiche, da liebt man nicht mehr, wenn man weiter sich investiert. Sondern es ist genau das Gegenteil. Und so ist es auch mit Irrlehrern. Wenn hier ein Irrlehrer kommt, der für sich evangelisiert, dann ist das nicht Liebe, dass ich denjenigen ertrage und immer wieder versuche, ins Gespräch zu bringen, dass er doch dass nicht die Wahrheit sagt. Sondern es ist wichtig, dass wir dann an unsere Gemeinschaft denken und sagen, nee, wir müssen hier sauber bleiben. Du willst, du hast eine andere Wahrheit als wir und damit können wir nicht zusammen den gleichen Gott anbeten, denn unser Gott ist unterschiedlich. Also bitte geh und tu Buße und wenn du Christus gefunden hast, komm wieder her. So ein, ich weiß noch, wie wir diesen einen Typen errettet haben in Leipzig, der Zeuge Jehovas war, aber der uns bekehren wollte zu seinem Gott so ein, und wir mussten den dann verweisen und das war schrecklich. Das ist ein schreckliches Gefühl, zu jemandem zu sagen, raus. schrecklich. Wir haben auch lange dafür gebetet und lange gekämpft und Gott gesucht und uns investiert in denjenigen, aber es war einfach keine Frucht da und keine Veränderung. Und man hat auch gesehen, dass der Geist böser wurde. Und irgendwann musste ich mit ihm reden, durfte ich machen, und musste ihm sagen, hey, du bist nicht errettet. Du bist kein Christ, du bist kein Jünger Jesu, du bist verloren und ich glaube auch besessen. Du darfst hier nicht mehr kommen. Aber ich bete für dich, dass du Christus wirklich findest. Und nach einem halben Jahr kam er und war total verändert. Und hat sich bedankt, weil er hat gesagt, das war die einzigste Gemeinde, die mich rausgeworfen hat und mir gesagt hat, ich bin kein Christ. Das hat mich so zerbrochen und zum Nachdenken gebracht, dass ich Bibel gelesen habe und noch und nöcher und irgendwie habe ich es dann verstanden. Hat sich bekehrt. Und ist wiedergeboren von Neuem. Was ich hier sagen möchte, ist nur, weil das Thema nicht so oft hier fällt in der Gemeinde, aber jetzt ist es dran, von daher ist es auch vielleicht wichtig, dass man auch das mal tiefer betrachtet. Es ist wichtig, dass wir auch lernen, an bestimmten Punkten als Christ Nein zu sagen. Zu sagen, okay, jetzt ist es nur noch Ausnutzen, das bringt keine gute Frucht. Ich kann nicht deine Faulheit unterstützen, was wir manchmal tun. Manchmal sind Menschen einfach nur faul und träge und deswegen kommen sie zum Christen, weil sie wissen, da kriegen sie es, weil der hat es. Anstatt, was weiß ich, selber zum Baumarkt zu gehen und sich Schrauben zu holen. Ne? Und da geht man zum Christen, weil man weiß, der hat welche und dann kriegt man sie geschenkt. Ne? Christen werden in jeglicher Situation ausgenutzt. Ne? Du hast einen Kfz-Mechaniker in der Gemeinde und dann ist es natürlich schnell da, dass man, wenn man ein Problem mit seinem Auto hat, zu dem Typen geht und dann erwartet, dass es kostenlos macht oder sehr günstig. Ne? Und wir müssen da gucken, in manchen Bereichen ist es einfach das Gegenteil von Liebe, wenn wir sagen, okay, dann das tue ich. Manchmal ist es dran, sich hinzugeben, seinem Nächsten zu lieben mit den Gaben und Talenten, die man hat von Gott. Aber manchmal tut man genau das Gegenteil. Ne? Von daher, lasst uns da weise sein, auch in der Gemeinschaft mit Christen. Und hier ist es halt so, dass die aufgenommen hat. Und er da drinne ist und anscheinend längere Zeit, weil Johannes einen Brief schreibt extra und das anspricht. Und hier kommt Johannes und sagt so, hey Mädchen, lass dich nicht ausnutzen. Das ist nicht christlich und das ist nicht Christus sein Wille, dass der Verführer bei dir zu Hause lebt. Weil selbst wenn du stark bist und deine Kinder stark sind im Glauben und in der Wahrheit, lässt du trotzdem Sauerteig rein und es wird wachsen. Denn der Verführer kommt als Engel des Lichts und nicht als satanischer Bote. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die einfach nur göttliche sind vom Charakter her und von ihrer Art her, wo du denkst, boah, so ein krasser Christ. Bist du im Mund aufmachen. Ja, und du nur Lügen hörst und Verdrehungen und du denkst so, krass, Mann. Lass dich nicht blenden. Die Wahrheit ist wichtig. Christus ist wichtig. Und Wahrheit setzt Grenzen für Liebe und ist die Grenze für Einheit. Und ich kann nur an Christus ausmachen, was ist. Und es gibt viele, die nicht mehr auf Christus gucken, Christen. Sie gucken auf Gott und sie gucken auf die Bibel und auf die Gesetze und auch auf das Schöne, die Gnade und so, aber sie gucken nicht auf Christus. Und das ist aber so wichtig, weil Gott hat den Menschen gesagt, du machst kein Bildnis von mir. Warum? Weil wir begrenzt sind. Wir können nur eine kleine Seite von Gott irgendwie aufnehmen und schnitzen uns dann was zurecht. Aber das ist kein Gesamtbild. Ne? Und selbst wenn wir alle hier zusammensitzen würden und an einem Bild arbeiten, selbst wenn alle Christen auf der Welt zusammensitzen und an einem Bild arbeiten, so wie Gott ist, mit all seinen Tiefen und Höhen und Weiten, wäre das nur ein kleiner Teil von ihm. Es wäre nicht Gott. Ne? Aber Gott hat ein Bild gemacht von sich selber in Christus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Christus gucken und uns da nicht abhalten. Nicht im Kleinen und nicht im Großen. Wenn ich auf Christus sehe, dann sehe ich Gott. So hat Gott gelebt, so hat Gott geredet, so hat Gott Gemeinschaft gehabt. So hat So hat Gott gefühlt. So ein Christus ist für uns ein Bild. Geschenkt, dass wir was haben für unseren Verstand und für unsere Augen zum Sehen. Lässt du Christus aus dem Kopf raus, so dann hast du kein gesundes Bild von Gott. Vers 11. Denn wer ihn grüßt, der macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und das ist klar, wenn ich hier jemanden drin lassen würde und den das nicht anspreche, der eine Irrlehre hat oder ein falsches Evangelium oder eine ungesunde Art, seinen Glauben zu leben und die Bibel zu lernen. Sehr gesetzliche Menschen, die nur ankommen und jemanden in Gefangenschaft bringen wollen oder sonst irgendwas. Oder Menschen, die die Gnade ausnutzen und nur über Gnade reden, aber leben wie eine Sau oder wie ein Mensch ohne Gott. Ne? Und ankommen, ich kann die doch nicht hier drin lassen und die ganze Zeit zugucken und mir meinen Teil denken. Da würde ich denjenigen nicht lieben und auch die Gemeinschaft nicht. Ne? Sondern ich würde die Sünde unterstützen, weil ich schweige und Klappe halte, aus Angst, aus was auch immer, falscher Bescheidenheit oder falscher Nächstenliebe, so ein aus menschlicher Moral, ja. So ein, das wäre das Gegenteil von Liebe. Ja. Sondern die Liebe kommt und die sieht was Böses und sie kommt und sagt, das ist nicht gut für dich. Du musst umdrehen, unbedingt. Das ist nicht in Ordnung, so weiterzuleben. Und auch ein Bruder oder eine Schwester, die bewusst in Sünde lebt, ist unser Befehl, unsere Nächsten dann zu lieben. Und das macht keinen Spaß. Aber trotzdem ist es wichtig, da reinzukommen, wenn man Sünde sieht und das anzusprechen. Muss ich hier auch ab und zu machen und das macht keinen Spaß. Das ist mir unangenehm und ich weiß auch, dass man dann sofort den Stolz des anderen trifft. Ne? Solange du lobst und nett bist und lächelst und Witze machst, so, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester was Negatives oder eine Korrektur oder irgendwas geben musst, dann weißt du genau, das hört man nicht gerne. Ne? Ich merke es bei mir. Korrektur höre ich auch nicht gerne. Da kommt sofort mein Stolz und sagt so, aua, jetzt warte mal. So, ne? Aber ein Mensch, der dich nie korrigiert, liebt dich nicht. Ja. Das ist ein Mensch ohne Gott. Das ist ein Mensch, der nach der Letterwerbung lebt. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ne? Oder Rama, ich weiß nicht mehr. Letter, ne? Ach so, okay. Dann die Du-darfst-Werbung. Aber nee, dürfen wir nicht. Paulus hat gesagt, so im ersten Korintherbrief, so ein: Was richtet ihr denn die Leute da draußen außerhalb der Gemeinde, die nicht errettet sind? Die richtet Gott. Lasst die glauben, machen, tun, was sie wollen, wie sie es wollen. So ein, da hast du dich nicht einzumischen. Die haben ihr Recht auf ihren Willen. Du richtet die Leute innerhalb der Gemeinde. Ja. Wenn wir uns nicht richten, dann lieben wir uns nicht. So ein, und ganz ehrlich, mir sind die Leute am sympathischsten, die mit mir ehrlich sind. Da brauche ich mich nicht verstellen, weil ich weiß, naja, wenn ich doof bin, dann sagen sie es mir. Und wenn ich übertreibe, dann kriege ich es auch zu wissen. Wenn ich was Falsches sage oder falsche Ansichten habe, dann werde ich das auch hören. Ne? Und ich bekomme eine Chance, dazuzulernen oder umzudenken, wenn sie recht haben. So wie meine Frau. Ich hatte einmal eine Beziehung mit einer Frau, die kein Konto gegeben. Alles war super und richtig, was ich getan habe, obwohl es nicht stimmt. Ich kenne Christen, die so leben. Immer so ein Lächeln im Gesicht, auch wenn sie gerade geschlagen wurden. So, ne? Oder wenn sie beleidigt wurden oder wenn sie ausgenommen wurden oder ihre Gastfreundschaft, wenn sie ausgenutzt werden, so von der Welt oder von anderen Christen, so ein, egal was passiert, so ein immer ein Lächeln und alles ist in Ordnung. Ne? Aber das ist doch nicht wahr. Und das ist auch nicht Liebe und nicht echt. Auch Jesus stand da im Fluss, hat gesagt, ihr Kinder Satans und den Rest. Ne? Der stand nicht immer da und hat nur gelächelt und alle angewunken und so, na kommt mal her, Liebe und Gnade, so gebe ich euch. So ein, Nee, die Liebe ist echt und ehrlich und die Liebe sagt, wenn's was nicht stimmt. So läuft's in der Ehe und so ist gut. Ja. Ich glaube, der Mensch, der mich am meisten liebt in der Welt, ist Gott, aber der Mensch, der mich am meisten liebt, ist Dorot. Ja, weil die ermahnt mich die ganze Zeit, und korrigiert mich und meckert, ne. Aber ich bin froh, weil dadurch kommt Veränderung. Ja, auch Gott, der meckert auch, weil er mich liebt, er züchtigt, wenn er liebt. Er kommt und spricht rein, nee, Stefan. Auch nicht schon wieder. Ne? Oder fahr mal runter jetzt. Achte auf deine Wortwahl. Oder auf deine Qualität der Witze. Ne? Und wenn du einen Nachbar hast, der sehr anstrengend ist und der ständig meckert und nörgelt, dann ist das auch Segen und ich spreche aus Erfahrung. Und ich hatte mehrmals solche Leute. Ne? Weil das sind die Menschen, die dich formen. Ja. Erst an den schwersten Nachbarn, die ich je bekommen habe von Gott, habe ich gelernt, was wirklich heißt, liebe deinen Feind. Davor hatte ich nicht wirklich große Feinde, weil die mit mir nicht klarkamen, mit denen habe ich geredet und irgendwie ging's. Ja. Oder man ist sich aus dem Weg gegangen, aber das war halt eine Situation, die war extrem. Da wurde ich reingeschmissen, da musste ich leben. Und komme klar. Ne? Das hat mich echt fertig gemacht und zerbrochen, aber irgendwie habe ich gemerkt, so ist gar nicht so einfach, seinen Feind zu lieben. Und man hat Feinde. Ne? So Menschen, die einfach nicht wollen, dass man im Frieden mit ihnen lebt. Muss man akzeptieren können. Ne? Schätze echt die Menschen in deinem Leben, die dein Eckstein sind. Oder dein Anstoß. Oder was auch immer. Die formen dich. Zu Christus hin. Warum? Weil wir Christus brauchen. Ich muss in der Situation Christus suchen. Ich muss ihn angucken und beobachten. Ich bin froh, wir haben heute zweiten fertig, morgen dritten Johannes und dann kommen wir zum letzten Buch. Und dann haben wir alles durch. Dann kann Jesus kommen. Da gehen wir durchs letzte Evangelium. Da können wir noch mal gucken, wie Christus ist. Ich will mich nicht dem Bösen teilhaftig machen, sondern klare Trennung. Und dazu brauchst du Christen, die einfach wissen, was die Wahrheit ist. Wenn wir durch die Welt gehen und wir lächeln nur alle an und sind nichts anderes, wenn wir keine anderen Gedanken da reinbringen und eine andere Wahrheit, nach der die Welt lebt, wie soll die sich entscheiden für Christus? Woran soll die ermessen oder sehen, dass Christus wirklich anders ist? Und dass es wirklich eine andere Form von Liebe gibt und Toleranz. Wir sind dieses Licht, dieses Zeugnis in der Welt, kein anderer. Die Christenheit in der Welt. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich wahrhaftig lieben. Und wahrhaftig lieben heißt, es geht nicht mehr darum, ob ich gefalle. Es geht auch nicht darum, ob meine Ansichten demjenigen gefallen oder meine Überzeugungen für den anderen wichtig sind. Dann haben sie halt Anstoß dran, dass ich sage, es gibt nur einen Weg in den Himmel, die anderen kommen in die Hölle. Ist doch so. Ich meine, na, dann muss ich auch dazu stehen und braucht auch nicht furchtsam sein. Die Menschen brauchen die Wahrheit und die Wahrheit kommt durch uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Wahrheit kennenlernen und darin wachsen. Und auch die Liebe haben, uns ganz bewusst und äußerlich dagegen zu stellen, gegen alles, was gegen die Wahrheit spricht. So wie hier in dem Fall, wo man noch nicht mal grüßt. Ein Statement, wo man selber dasteht als Mensch und sagt, mit dir, mit dem will ich nichts zu tun haben. Punkt. Das ist nicht Christus. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, die Auserwählten. Amen. Ja, es gibt doch irgendwie Sachen im christlichen Leben, so die manchmal nicht so einfach sind. So gerade im Umgang mit anderen Menschen. Ich bitte dich, dass du uns die Liebe lehrst, auch den Teil der Liebe, der Anstoß gibt und der einen zum Sterben bringt. Dass wir mutig sind, einfach ein sauberes Zeugnis, ein gesundes Zeugnis zu sein füreinander und für die Welt. Wir wollen gehorsam sein, in der Liebe wachsen und die Wahrheit erkennen und annehmen. Dich erkennen und annehmen. Und ich freue mich auf den Tag, wo du nicht mehr so verschwommen bist, sondern wo du ganz klar vor mir bist und ich dich einfach wirklich sehe, wie du bist und wer du bist und wie du wirklich reagierst und redest und handelst. Ja, und für hier bitte ich nur, dass du ja, uns Liebe lehrst. Mit all ihren Seiten. Vater, ich will nicht ein sinnloses Christenleben hier haben, das sich nur Müll und Todes anhäuft, sondern den wahren Weg gehen. Und ja, ich bitte dich, dass du jeden hier segnest in dem Raum und befreist, so dass wir voll in dir sind und mit dir sind und ja, kraftvoll sind und sauber. Ja, gib uns all das, was wir brauchen, um miteinander klarzukommen und uns zu segnen, das ist erfrischend. Gib du uns den Blick für das, was raus muss aus uns, raus muss aus der Gemeinde, aus unserem Leben. Und hilf uns dann, dass wir uns auch lösen können. Ich danke für deine große Gnade und dass es dir nicht darum geht, dass ich so lebe, gerade wie du leben würdest. Sondern die Gnade, dass du mir sagst, dass ich es nicht kann und du mich trotzdem befreit hast. Aber ich will Veränderung. Ich bin nicht zufrieden mit dem halben Christus. Ich will dich komplett. Und ja, ich möchte Wunder sehen. Und ja, ich will retten. Und sehen, wie Menschen sich bekehren. Und ja, ich möchte dich laut haben in meinem Leben. Und klar und sichtbar. Ich will Autorität sehen da und Kraft. Und Weisheit, die du gibst. Also, will ich, dass du nicht aufhörst.